Es ist Donnerstag, der 12. März. Ich wache auf und schaue auf mein Handy. Wie immer hoffe ich auf eine Nachricht von Clara, meiner Freundin. Die ist gerade in den USA und arbeitet in der Stadt Walla Walla im Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA an einem College als Language Assistant. Das heißt, sie gibt dort Deutschunterricht für amerikanische Studierende, die das gerne lernen möchten. Nachdem wir letzten Sommer zusammengekommen sind, ist sie für ein Jahr zum Arbeiten in die USA ausgewandert. Wir haben uns seitdem nicht richtig gesehen. Ich wollte am 27. März in die USA fliegen, um sie dort 2 Wochen zu besuchen. Es ist 6.30 Uhr am Morgen in Deutschland. Ich habe eine Nachricht von ihr bekommen. Die lautet: Trump hat soeben Reisen zwischen den USA und Europa für die nächsten 30 Tage verboten. Ich muss mich noch genauer erkundigen, lass uns morgen mal telefonieren. Ich bin hellwach. Ich öffne eine Nachrichten-App auf meinem Handy und lese, was passiert ist. Die USA lassen nach dem 13. März keine europäischen Bürger mehr ins Land. Briten sind von der Regelung ausgenommen. Vorerst. Wenige Tage später wird auch für sie die Einreise unmöglich werden. Ich rufe sie an. Wir sind beide total enttäuscht. Seit klar war, dass ich komme, haben wir die Tage gezählt, bis wir uns wiedersehen. Es wären noch 16 gewesen. Aber das merken wir jetzt beide, das klappt nicht. Nachdem wir kurz gesprochen haben, legen wir auf. Clara muss schlafen gehen. In Walla Walla ist es mittlerweile 23.30 Uhr. Diese verdammte Zeitverschiebung. Mein Tag beginnt aber erst. Und er beginnt so schlecht, wie man sich's nur vorstellen kann. Nach der Vorfreude und der Sehnsucht ist jetzt nur noch Enttäuschung und Frust in mir. Das Coronavirus legt mittlerweile Italien komplett lahm und auch in Deutschland sind keine anderen Themen mehr in den Nachrichten zu lesen. Ich bespreche mich mit meiner Familie. Meine Schwester Miriam schreibt mir: Oh Scheiße, Janni, was machst du denn jetzt? Freitag fliegen? Scheiß Trump. Ich schreibe ihr: Keine Ahnung. 3 Stunden später haben mir viele Freunde geschrieben, die mir Mut zu sprechen wollen. Kommt bei mir leider nicht so richtig an. Stimmung ist im Keller. Gegen 13 Uhr entschließe ich mich bei Delta, der Fluglinie, bei der ich gebucht habe, anzurufen und zu fragen, ob sie mich am Freitag noch irgendwie in die USA bekommen. Am nächsten Tag. Ich denke mir, dass ich bestimmt viel zu spät dran bin und versuche es aber trotzdem. Warteschleife. Eine halbe Stunde später habe ich einen Mann am Telefon. Ich verstehe ihn nur schlecht. Die Verbindung ist unterirdisch katastrophal beschissen. Aber er macht mir ein Angebot, mit dem ich nach Washington DC kommen würde. Ich müsste allerdings noch fast 500 Euro nachzahlen. Das kann ich mir aber leider nicht leisten. Mein Kontostand beläuft sich auf ca. 300 Euro. Ich sage ab und gehe enttäuscht zum Mittagessen. Mein Stiefvater Günther und mein Bruder Peter warten auf mich. Ich erzähle von dem Angebot und dass ich abgelehnt habe. Der eigentliche Flug Ende März hat schon all mein Geld gekostet und mehr ist leider gerade nicht drin. Günther schaut mich an und sagt: Das bekommen wir schon hin. Ich rufe mal Martha an und frage, was sie sagt. Martha ist meine Mutter. Nach einer Minute kommt Günther vom Telefon zurück. Mach das auf jeden Fall, ist seine Antwort. Wir bekommen das mit dem Geld schon hin. Ich rufe nochmal bei Delta an. Kein Platz mehr frei. Zu lange gezögert. Ich gehe am Abend spät ins Bett, weil ich noch lange telefoniert habe. Am nächsten Morgen weckt mich um 8.35 Uhr eine SMS von KLM. Darin steht: Die Abflugzeit von Flug KL1764 am 13.03. verzögert sich voraussichtlich. Neue Abflugszeit 10.30 Uhr. Fragen Sie, falls nötig, unser Flughafenpersonal, KLM. In diesem Moment passiert in meinem Kopf sehr viel auf einmal. Erstens, das ist bestimmt nicht für meinen Flug. Der ist ja am 27.03. und das ist jetzt halt alles abgesagt. Unwichtig. Ich kann weiter schlafen. Moment, da steht 13.03. Das ist ja heute. Aber das ist ein Fehler. Ich fliege heute nicht. Ich habe keinen Platz mehr bekommen. Was geht hier eigentlich ab?
Eine gute Frage nach all dem Hin und Her. Fliegen, nicht fliegen, vielleicht fliegen, wieder nicht fliegen. Während Jan also noch versucht herauszufinden, was denn nun los ist, sind es dank Zeitverschiebung noch ein paar Stunden bis zur Grenzschließung der USA. Eigentlich wollte Jan über die Semesterferien seine Freundin in den USA besuchen. Doch dann kam die Corona-Pandemie und der Besuch schien ins Wasser zu fallen, bis Jan wenige Stunden vor Grenzschließung eine SMS seiner Fluggesellschaft erhält.
Ich bin hellwach. Ich öffne meinen Laptop, der neben mir im Bett liegt. Ich schaue mir den Online-Status meiner Buchung an. Dort sind 2 neue Flüge aufgeführt. Für heute. Einer nach Amsterdam, der 2. von dort nach Washington DC. Ich bin jetzt komplett verwirrt und aufgedreht. Ich fange an zu packen, renne ins Wohnzimmer und sammle ein paar Sachen ein. Laufe zum Wäscheständer, der nebenan steht, trage ihn im Ganzen zu meinem Koffer und nehme alles, was darauf ist, werfe es in meinen Koffer. Gleichzeitig versuche ich, jemanden von Delta zu erreichen. Warteschleife, so wie gestern. Ich versuche, das Wichtigste einzupacken, der Koffer ist zu, einige Sachen waren noch darin. Da zahlt sich meine Faulheit endlich mal aus. Immer wenn ich in Frankfurt bei meiner Familie bin, lebe ich, obwohl ich dort einen Schrank habe, immer aus dem Koffer. Auch wenn ich jetzt für einen Monat dort bin. In den Semesterferien arbeite ich als Vertretungslehrer in einer Frankfurter Grundschule. Aber daran denke ich jetzt nicht. Was kommt in den Rucksack? Laptop, Tablet, Ladegeräte, Powerbank, Reisekissen, Augenmaske, Wasserflasche und der Pass. Ich rufe über das Festnetz meinen Papa Cayetan an und frage ihn, was er meint. Nach 30 Sekunden Gespräch mache ich mich auf den Weg zum Flughafen. Ich laufe zur nächsten Taxistation. Ich klopfe an die Scheibe des ersten Taxis und frage, ob der Fahrer frei ist. Er sagt ja, ich lade meinen Koffer in den Kofferraum und sage, ich muss zum Flughafen, so schnell wie möglich. Wir fahren los. Ich bin immer noch in der Warteschleife von Delta. Minute 22 steht auf dem Display meines Handys. Bei Minute 25 geht jemand ran. Wir sind mittlerweile fast auf der Autobahn. Die Frau am Telefon verstehe ich noch schlechter als den Mann am Vortag. Ich gebe ihr meine Buchungsnummer und frage sie, ob ich heute fliegen kann. Stille. Sie sagt, es würde gehen, ich müsste nur noch eine Ticketdifferenz bezahlen, das könnte ich aber noch am Flughafen machen. Die Frau empfiehlt mir, direkt zum Schalter von KLM zu gehen, mit denen fliege ich. Wir legen auf. Ich bin total gestresst. Der Fahrer fragt mich, was eigentlich los ist. Ich fasse die letzte halbe Stunde in 3 Sätzen zusammen. Am Flughafen angekommen, steige ich aus und renne zum Schalter von KLM, um dort meinen Koffer abzugeben. Weil ich spät dran bin, darf ich in die Schlange für die First Class. KLM, Air France und Delta arbeiten am Frankfurter Flughafen und auch überall sonst auf der Welt zusammen. Der Mann, der dort steht, arbeitet für Air France. Er nimmt meinen Pass und sagt, also, Sie sind auf den Flug gebucht, aber ich habe kein Ticket für Sie. Er ruft bei Delta an und versucht gleichzeitig das Problem an seinem Computer zu lösen. Noch eine Stunde bis Abflug. Wir warten auf Rückruf. Er kommt nicht weiter. Der nächste Fluggast wird bedient. Ich soll warten. Wenn es ein Ergebnis gibt, würde ich gerufen werden. In den nächsten 5 Minuten klingelt 3-mal das Telefon. Leider nicht für Sie, ist jedes Mal die Antwort auf meine fragenden Blicke. Nach 15 Minuten kommt der Teamleiter von Air France zu mir und versucht, das Problem zu lösen. Nach weiteren 15 Minuten schickt er mich zum Schalter von Delta. Sollte er noch eine Lösung finden, würde er mich holen. Am Schalter von Delta wird aber gerade jemand bedient. Ich muss mal wieder warten. Nach einer gefühlten Ewigkeit, aber wahrscheinlich waren es nur 10 Minuten, komme ich dran. Die beiden Damen kennen schon meinen Namen und mein Problem. Sie fragen mich, warum ich so spät zum Flughafen gekommen sei. Nachdem ich erklärt habe, dass ich erst 1,5 Stunden zuvor davon erfahren habe, dass ich fliegen könne, sagt eine der beiden, na dann sind Sie doch noch relativ pünktlich hier angekommen. Den Flug nach Amsterdam bekomme ich nicht mehr. Ich warte am Schalter etwa 45 Minuten. Irgendwas ist an der Hotline am Tag zuvor schiefgelaufen. Sie können mein Ticket nicht stornieren. Es kann deshalb auch kein neues ausgestellt werden. Ich warte. Mein Herz schlägt so stark, dass meine Hände im Takt zittern. Die beiden Frauen sprechen miteinander. Eine sucht eine neue Verbindung nach Pasco, dort wo ich hinfliegen möchte, und die andere versucht mit Hilfe von Tastenkombinationen aus 4 verschiedenen Handbüchern mein Ticket zu stornieren. Ich drehe mich um und lasse die beiden Frauen ihre Arbeit machen. Es bringt ja auch nichts, die jetzt zu nerven. Hinter mir in der Schlange steht ein Paar aus den USA. Sie sagen, sie wären ohne ihr Wissen umgebucht worden. Statt Sonntag sollen sie jetzt am Freitag nach Hause fliegen. Sie wollen aber gar nicht. Sie haben kein Gepäck dabei und sind auch sonst überhaupt nicht auf eine Reise vorbereitet. Wir unterhalten uns kurz. Sie haben, so wie ich, auch nur durch Zufall davon erfahren, dass sie umgebucht wurden. Mittlerweile ist die Schlange hinter mir so lang geworden, dass ein 3. Mitarbeiter von Delta dazukommt, um einen neuen Schalter zu öffnen. Auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner wollen zurück in die USA. Sie erwartet dort sonst eine vom Präsidenten angeordnete häusliche Quarantäne in ihrer Heimat. Ich rufe meine Mutter an und sage ihr, dass ich vielleicht in die USA fliege. Als ich zu Hause los bin, war nur mein Stiefbruder Peter da, der seinen Rausch der letzten Nacht auf der Couch im Wohnzimmer ausgeschlafen hat. Der hat überhaupt nicht mitbekommen, was um ihn herum passiert ist. Sie sagt, ich soll sie auf dem Laufenden halten und wünscht mir viel Glück. Der Teamleiter von Air France ruft mich auf meinem Handy an und wünscht mir viel Erfolg und will wissen, ob ich am richtigen Schalter bin. Ich bedanke mich bei ihm für seine Mühe. Er ist seit 4 Uhr im Dienst und hat jetzt endlich Feierabend. Wenig später kommt der erste Air France-Mitarbeiter, der mich bedient hat, bei mir vorbei und entschuldigt sich bei mir, dass er mein Problem nicht lösen konnte. Er spricht kurz mit den Frauen am Delta-Schalter und erkundigt sich, wie es vorangeht. Man kennt sich. Danach verabschiedet er sich. Mittlerweile konnte Maria, eine der Delta-Angestellten, eine Verbindung finden. Allerdings nur bis Seattle. Das ist mir egal, sage ich. Ich will nur rüberkommen, bevor die Grenzen geschlossen werden. Das alte Ticket konnte immer noch nicht storniert werden. Irgendwas ist da bei der Hotline gestern mega schiefgelaufen. Ich habe Angst, dass es daran scheitert. Langsam wird die Zeit knapp. Aber egal, wie Maria es geschafft hat, sie kann mir ein Ticket ausdrucken und schickt mich zurück zum Schalter von KLM und Air France. Ich muss nichts bezahlen und sie wünschen mir viel Erfolg. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ich habe es in dem Moment auch nicht verstanden. Ich gebe meinen Koffer auf und laufe zum Gate. Jetzt erst schicke ich Clara die erste Nachricht des Tages. Ein Bild meiner Boardingpässe. Bildunterschrift: Ich komme. Sie wird die Nachricht erst lesen, wenn ich schon in Paris bin. Von dort geht es dann weiter nach Detroit, wo ich eine Nacht auf dem Flughafen verbringen muss. Dazu aber später mehr.
Von Frankfurt über Paris und Detroit bis nach Seattle soll nun also Jans Reise gehen. Erstmal in den USA angekommen, findet sich für die Weiterreise schon noch irgendeine Lösung. Die Frage bleibt allerdings, ob er die USA vor der Grenzschließung erreichen wird. Es ist der 13. März 2020. Die USA machen die Grenzen dicht, aber Jan will unbedingt zu seiner Freundin in die USA. Mittlerweile hat er es geschafft, am Frankfurter Flughafen einen Boardingpass zu erhalten.
Ich laufe durch das Terminal 2 am Frankfurter Flughafen. Gate D20 suche ich. Am Gate angekommen, habe ich noch eine halbe Stunde Zeit. Zuerst gehe ich aufs Klo. Das hatte ich heute noch gar nicht gemacht. Danach kaufe ich mir gesalzene Erdnüsse und einen Müsli-Riegel an einem Automaten. Mein Frühstück. Erstmal nur der Müsli-Riegel. Die Erdnüsse hebe ich mir auf. Ich habe eh keinen Hunger. Ich bin zu aufgeregt, um zu essen. Schnell lade ich noch die komplette Serie El Chapo auf mein iPad. Im Flughafen funktioniert das WLAN erstaunlich gut. Ich werde auf der Reise nicht eine Sekunde von dieser Serie anschauen. Außerdem lade ich mir einen Podcast und eine 3-Fragezeichen-Geschichte auf mein Handy. Ich rufe Papa an, dann Mama. Beide wünschen mir eine gute Reise und wollen mir Geld überweisen, falls es eng wird. Danach rufe ich meinen Schwager an und sage ihm, dass ich nächste Woche nicht auf meine Neffen aufpassen kann. Als letztes rufe ich auf der Arbeit an und sage, dass ich nicht kommen kann. Nach dem Wochenende wird aber klar sein, dass ich auch nicht hätte kommen müssen. Die Schulen in ganz Deutschland werden geschlossen sein. Dann ist auch keine Vertretungskraft mehr nötig. Beim Boarding treffe ich den Mitarbeiter von Air France, der mir als erstes geholfen hatte. Er nimmt mein Ticket entgegen und wünscht mir eine gute Reise. Ob alles klappt? Im Flugzeug nach Paris höre ich den Podcast und trinke einen Orangensaft. Orangensaft wird für die ganze Reise auch das Getränk sein, was ich immer zu mir nehmen werde. Auf jedem Flug werde ich Saft bestellen, um das Gefühl zu haben, was Gesundes zu mir zu nehmen. In Paris suche ich zusammen mit einem Mann aus Togo den Weg zu den anderen Gates. Weil wir als letztes ausgestiegen sind, sind alle anderen Menschen verschwunden und wir orientieren uns alleine. An der Passkontrolle müssen wir warten. Ein deutsches Rentnerpaar auf dem Weg nach Mauritius hat Probleme mit ihren Pässen. Sie sind als gestohlen gemeldet. Hinzu kommt die Sprachbarriere. Das französische Personal kann etwa genauso schlecht Englisch wie das deutsche Rentnerpaar. Der Mann aus Togo übersetzt letztendlich die Fragen aus dem Französischen ins Englische. Ich übersetze aus dem Englischen ins Deutsche. So bekomme ich wenigstens mit, warum wir warten. Der Pass der Frau wurde als gestohlen gemeldet. Unmöglich, sagt die Frau. Der lag die ganze Zeit bei uns zu Hause im Safe. Bei der Ausreise in Deutschland gab es ja auch kein Problem. Die beiden werden mitgenommen. Wie das Ganze ausgeht, weiß ich leider nicht. Ich bin auf dem Weg zum nächsten Gate. Viele Menschen wollen in die USA zurück, auch Amerikanerinnen. Sie wollen so Quarantänemaßnahmen, die sie nach Freitag erwarten würden, entgegenwirken und noch vorher in die USA zurückreisen. Das erste Mal, seitdem ich morgens aufgestanden bin, merke ich, dass mein Kreislauf runterfährt. Ich setze mich am Gate auf einen Stuhl und entspanne mich für eine Dreiviertelstunde. Irgendwann beginnt das Boarding. Ich stehe in der Schlange. Boarding wird um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Ich bekomme einen Schreck. Was ist, wenn der Flieger ausfällt? Was ist, wenn wir fliegen, aber erst in 3 Stunden? Dann würde die Zeit zur Einreise nicht mehr reichen. Eine halbe Stunde später sitze ich dann aber im Flugzeug auf meinem Platz. Mittelreihe, Mittelplatz. Clara schreibt mir: Huch, guten Flug. Erst eine Minute später scheint sie richtig verstanden zu haben, was eigentlich passiert ist. What the heck? Und ein Emoji mit weit aufgerissenen Augen kommen bei mir am Telefon an. Außerdem schreibt sie, dass sie sich darum kümmert, dass ich von Seattle nach Walla Walla komme. Wir schreiben noch ein bisschen, dann muss ich das Telefon in den Flugmodus schalten. Es geht los. Auf dem Flug versuche ich zu schlafen. Es geht aber nicht richtig. Aber immer mal wieder eine halbe Stunde. Es ist ja auch erst 16 Uhr. Ich sitze auf einem Mittelplatz in der mittleren Reihe des Flugzeugs. Das macht das mit dem Schlafen noch etwas schwerer. Das Essen ist aber ganz gut. Die einzige Mahlzeit, die man als vollwertig bezeichnen kann, auf der ganzen Reise, nehme ich in diesem Flugzeug zu mir. In Detroit angekommen, schreibe ich Clara. Wenn die Einreise geschafft ist, ist alles gut. Denke ich mir und das schreibe ich ihr auch. Nach 2 Minuten bin ich mit dem Stempel im Pass auf dem Weg zu meinem Koffer. Ich tausche einige Sachen aus meinem Rucksack, die ich nicht mehr mit mir rumschleppen will, gegen ein frisches T-Shirt, eine Unterhose und einen einzelnen Socken. Wer braucht schon 2 davon? Ich mache mich auf den Weg in Richtung Zoll. Kurz davor spricht mich ein Sicherheitsbeamter an und fragt mich nach meinem Pass. Er schaut ganz kurz einmal drauf und will wissen, wo ich denn genau hin will und wie lange ich vorhabe zu bleiben. Danach werde ich gebeten, mitzukommen. Auf dem Weg in einen abgetrennten, aber einsehbaren Bereich kommen wir ins Gespräch und ich erzähle ihm kurz, wie mein Tag heute verlaufen ist. Dort angekommen soll ich mich auf die Bank setzen. Er geht zu seinem Vorgesetzten. Nach 2 Sekunden steht er aber wieder vor mir und sagt: You've got lucky twice today. We don't need to check you. We had so many random exams today. We've got all we need for today. Enjoy your trip. Ich bedanke mich und wünsche ihm einen schönen Tag. Ich gebe meinen Koffer wieder ab. Es ist jetzt 21 Uhr Ortszeit, 3 Uhr in Deutschland. Für mich also mitten in der Nacht. Um endlich zur Ruhe zu kommen, will ich so schnell wie möglich wieder in den internationalen Bereich zurück. Das geht leider nicht. Denn man darf erst am Reisetag selbst in die sogenannte Transitzone. Ich muss also noch 3 Stunden davor verbringen. Es gibt auf dem Flughafen in Detroit keine Ankunftshalle wie in Frankfurt. Der öffentliche Bereich ist auf Gepäckbänder, Check-in und Parkhaus beschränkt. Es gibt einen Stand, an dem ich mir für $11 eine Flasche Wasser und 2 Müsli-Riegel kaufe. Yay, mal wieder Müsli-Riegel. Leider gibt's dort nichts anderes mehr. Schon beim Öffnen habe ich keine Lust mehr auf einen neuen Müsli-Riegel. Einen zwänge ich mir trotzdem rein, danach rufe ich Clara an. Clara erzählt mir, dass es für sie nicht so einfach war wie für mich. Die Leiterin ihres Wohnheims, Anna, hat verboten, dass ich im deutschen Haus, Claras Wohnort, oder sonst irgendwo auf dem Campus wohnen darf. Bis dahin war ich guter Dinge und relativ fit. Mit der Nachricht übermannt mich die Müdigkeit und meine Stimmung verschlechtert sich brutal. Ich versuche ihr trotzdem Mut zu machen. 2 Stunden später schreibt sie mir, dass sie einen Platz für uns gefunden hatte. StudentInnen, die schon nach Hause gefahren sind, vermieten uns das Erdgeschoss ihres Hauses für 1 Monat. Wir lernen sie wahrscheinlich nicht kennen. Wer Walla Walla verlässt, soll auch nicht mehr zurückkommen, so die Ansage der Unileitung. Außerdem sollen alle, denen es möglich ist, nach Hause fahren. Das College will alle Studierenden vom Campus haben, damit die Ansteckungsgefahr in der Mensa und in den Studentenwohnheimen, in den Kursen und Seminaren möglichst niedrig gehalten wird. Die Mensa wird 2 Tage später auf Takeaway umstellen. Zitat: You can buy food here, but you have to eat it elsewhere, steht in einer E-Mail, die Clara bekommt. Auf Instagram sehen wir Fotos, die blaues Klebeband in 2 Meter Abständen auf dem Boden zeigen. Die Studis sollen, auch wenn sie in der Schlange stehen, auf den Abstand zueinander achten. Social Distancing also. Während Clara meine Ankunft plant und auch noch ein Ticket von Seattle nach Walla Walla bucht, versuche ich, auf einem Stuhl neben den Gepäckbändern zu schlafen. Es ist kalt und alle 10 Minuten werde ich daran erinnert, mein Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Schlafen geht also wieder nicht richtig. Auf die Toilette kann ich auch nicht, da die alle auf einmal geputzt werden. Warum auch immer. Also laufe ich etwas durch die Gegend, schaue CNN auf Fernsehern, die alle 5 Meter stehen, und gehe nach einer weiteren Stunde endlich aufs Klo. Clara ist, nachdem wir noch einmal kurz telefoniert haben, ins Bett gegangen. Jetzt muss ich noch eine Stunde aushalten. Esse dabei den 2. Müsli-Riegel und darf dann wieder in den Sicherheitsbereich. 11:55 stehe ich am Kontrollpunkt. Keiner da. Hinter dem Kontrollpunkt stehen 3 Beamte. Einer macht sich ganz langsam auf den Weg in meine Richtung. Als er angekommen ist, unterhalten wir uns. Um 12:00 wird mein Pass und mein Flugticket gescannt und ich darf mir einen ruhigen Ort suchen. Bevor ich meinen Rucksack wieder eingepackt habe, kommt der Beamte, der mich zuvor kontrolliert hat, zu mir und sagt: "Have a good trip home. I hope you don't get stranded somewhere." Im internationalen Bereich finde ich eine Couch, auf der ich für 1,5 Stunden schlafe. Danach ist es 7 Uhr in Deutschland und mein Körper beschließt, dass auch in Detroit die Nacht jetzt zu Ende sein sollte. Ich bilde mir sogar ein, dass es draußen dämmert. Unmöglich. Es ist ja erst 1 Uhr morgens. Aber egal. Ich fange an, durch das Terminal zu laufen.
Jan hat es also noch rechtzeitig über die US-amerikanische Grenze geschafft und versucht sich nun, die Zeit im Detroiter Flughafen zu vertreiben. Während der Jetlag sich langsam bemerkbar macht, ist Jan noch lange nicht am Ziel seiner Unternehmung. Zeit also, ein wenig durchzuatmen. Jan will unbedingt seine Freundin besuchen. Die arbeitet allerdings in den USA und die 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie sorgt für geschlossene Grenzen. Er hat es Stunden vor der Grenzschließung noch geschafft, in Detroit einzureisen. Hier verbringt er eine unruhige Nacht am Flughafen, bevor es noch eine ganze Weile weitergeht.
Das Terminal A im Flughafen Detroit ist aufgebaut wie ein langer, gerader Schlauch. Circa 70 Gates und 20 Geschäfte gibt es dort. Die letzten haben um 0 Uhr geschlossen. Außer mir sind noch etwa 15 andere Reisende dort. Außerdem diverse Putzkräfte und Handwerker, die an mehreren Stellen Reparaturen durchführen. So bekomme ich die Chance, mal eine waagerechte Rolltreppe oder wie die Dinge auch immer heißen, von unten zu sehen. Ich schreibe meiner Familie in Deutschland und telefoniere nacheinander mit Miriam, Papa und Mama. In Hessen haben mittlerweile alle Schulen und Kitas am Montag geschlossen. Meine Schwester und mein Schwager stellt das vor die Herausforderung, keine Kinderbetreuung zu haben, aber dennoch arbeiten zu müssen. Mein Neffe ruft, als er hört, dass ich in den USA bin, dass das gar nicht gehe, es dürfe niemand mehr einreisen. Meine Schwester erklärt ihm, dass ich gerade noch schnell genug war. Die Anrufe sind gut für mich. Sie holen mich aus der Müdigkeit und lenken mich von den Strapazen ab. Um 4 Uhr morgens bin ich relativ fit und bekomme Hunger. Immer noch hat nichts geöffnet. Ich kaufe mir am Automaten eine Cola und mal wieder einen Müsli-Riegel. Mein Flug wird jetzt an den Anzeigebildschirmen aufgeführt. Ich soll von Gate 68 abfliegen. Dazu soll ich eine Bahn nehmen, die mich dorthin bringt. Ich denke, dass es wohl ein anderes Terminal sein soll. Aber das stimmt so nicht. Um von einer Seite des Terminals zur anderen zu kommen, braucht man, wenn man sehr müde ist und langsam über die Förderbänder läuft, circa 7 Minuten. Oder man wartet 4 Minuten auf eine Bahn, die durchs Terminal fährt und fährt 2 Minuten damit von der einen Seite des Terminals zur anderen. Die meisten Menschen müssen aber nicht durch das ganze Terminal, sondern nur vom Rand in die Mitte, wenn sie angekommen sind, denn in der Mitte sind Ein- und Ausgang, oder in die entgegengesetzte Richtung vom Eingang zum Gate. Ab jetzt ändert sich meine Stimmung im Halbstundentakt. Von fit wie ein Turnschuh bis müde zum Umfallen dauert es weniger als eine Minute. Frühstück hole ich mir bei Starbucks und einem kleinen Laden. Es besteht aus einem kleinen schwarzen Tee, einem Blueberry-Muffin mit Zuckerstückchen am Rand und einer Aspirintablette. Das nenne ich mal ausgewogen. Danach mache ich mich auf den Weg zu Gate 68. Ich nehme die Bahn. Muss man ja auch mal gemacht haben, wenn man schon mal da ist. Starbucks ist am anderen Ende des Terminals und wenn ich eh schon mal hier bin, kann ich auch mal damit fahren. Dort angekommen sehe ich, dass ich doch an ein anderes Gate soll. Neben Starbucks. Naja, egal, es ist 5:50 Uhr, ich habe noch 2 Stunden Zeit, bis das Boarding beginnt. Diesmal laufe ich zu Gate 30. Dort setze ich mich neben eine Ladestation und schaue CNN, Frühstücksfernsehen, auf einer riesigen Leinwand. Trump kündigt neue Maßnahmen an, unter anderem 5 Millionen Tests im nächsten Monat, die Menschen in den USA, unabhängig, ob sie eine Krankenversicherung haben oder nicht, auf das Coronavirus testen sollen. Außerdem Bilder aus Italien. Ich versuche zu schlafen. Klappt wieder nicht. Danach geht es endlich in den Flieger nach Seattle. Ich habe eine Dreierreihe für mich und schlafe die ersten 3 Stunden durch. Ich wache auf und friere. Es kommt aber glücklicherweise jemand mit Kaffee vorbei. Warm und macht wach. Nice. Ich bekomme außerdem Wasser, einen O-Saft, einen schwarzen Tee und Cracker in den nächsten 3 Stunden. Das alles tut sehr gut. Außerdem gibt es WLAN zum Schreiben, für WhatsApp-Benutzung gratis. Ich schreibe Clara und schaue Friends. Vor der Ankunft in Seattle drehen wir 2 Kreise über der Stadt. Nach der Landung will ich meinen Koffer holen. Am Gepäckband wähle ich mich ins WLAN ein und bekomme eine E-Mail von Delta. Mein Koffer sei schon vor mir angekommen. Ich soll zum nächsten Delta-Schalter gehen und fragen. Gesagt, getan. Ich habe meinen Koffer vor allen anderen und laufe los zum Schalter von Alaska Airlines, um ihn dort wieder abzugeben. Die Dame am Check-in ist überrascht von meinem neu aussehenden Pass und fragt, ob wir in Deutschland nicht reisen würden. Ich erkläre ihr kurz den Schengen-Raum und mache mich auf den Weg zur Sicherheit. Noch 1 Stunde bis zum Abflug nach Walla Walla. Auf dem Weg zur Maschine müssen wir kurz über das Vorfeld laufen. Ich genieße die -3 Grad kalte Luft und atme tief ein. Nach über 32 Stunden das erste Mal draußen. Das Flugzeug ist nicht mal halb voll, aber sehr klein. Die Propellermaschine bringt mich aber sicher nach Walla Walla. Als Getränkeauswahl gibt es Wasser, O-Saft, Bier und Wein. Ich bleibe beim Saft, höre die 3-Fragezeichen-Geschichte zu Ende und kann es kaum erwarten, Clara endlich zu sehen. Ich schlafe nicht. In Walla Walla hatte es in der Nacht geschneit. Alles ist weiß und ich merke kaum, dass wir auf einmal unter den Wolken fliegen. Nach der Landung stehen wir mitten auf dem Vorfeld. Ein grüner Streifen auf dem Boden zeigt uns die Richtung an, in die wir laufen sollen. Am Flughafengebäude angekommen, stehen wir vor einer Drehtür. Ich bin der 4. oder der 5. in der Schlange. Ich sehe Clara schon und sie sieht mich. Ich nehme die 3 Fragezeichen aus meinen Ohren und gehe durch die Drehtür. Als wir uns umarmen, kann ich mich nicht mehr zurückhalten und muss anfangen, etwas zu weinen. Es geht aber bald wieder. Ich bin einfach nur glücklich, endlich angekommen zu sein. 37 Stunden zuvor habe ich eine SMS bekommen, mit der die Reise begann. Seitdem habe ich nicht richtig geschlafen, kaum etwas gegessen, aber ich bin glücklich, endlich angekommen zu sein. Claras Chefin Liz fährt uns zu dem Haus, in dem wir uns die nächsten 2 Wochen in Selbstisolation begeben. Was sie alles organisiert hat, wird mir erst in den nächsten Tagen klar. Am Abend halte ich mich noch bis etwa 20 Uhr wach. Danach schlafe ich ein und wache erst am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr auf. Ich bin endlich angekommen. Am nächsten Tag richten wir uns noch ein. Noch kann ich nicht fassen, was die letzten Tage alles passiert ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich eine Reise antreten werde, die so riskant ist. Alle Menschen, denen ich auf dieser Reise begegnet bin, bin ich unglaublich dankbar. Vor allem aber den Menschen am Frankfurter Flughafen, die es geschafft haben, 3 Stunden, bevor die Grenze in den USA schließt, einen verrückten Deutschen ohne Ticket noch in die USA zu bekommen.
Endlich also am Ziel angekommen. Auch wenn uns das Fliegen ungemein vieles ermöglicht, bleibt eine Reise, wie Jan sie unternommen hat, immer auch anstrengend. Gut, dass er sich in der Zwangsquarantäne erstmal erholen kann. Jan wird 4 Wochen in Walla Walla verbringen. Sein eigentliches Ziel hat er erreicht, denn diese Zeit wird er mit seiner Freundin verbringen. Inzwischen ist er auch wieder in Deutschland angekommen. Nach 7 Umbuchungen, 1 Nacht in Salt Lake City und mit 1 Tag Verspätung. Aber immerhin, diese Reise wird er so schnell sicher nicht vergessen. Das war der Freisprecher auf PH 88,4. Jan nahm uns mit auf seine Last-Minute-Reise in die USA, bevor dieser die Grenzen im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen hatte. Wir hoffen, ihr hattet eine angenehme Stunde hier auf PH 88,4 und sagen Danke fürs Zuhören. Ich bin Leon und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Tschüss!